jetzt heute Morgen zum Gottesdienst zusammen sind, dann will Gott, dass sie fröhliche Menschen werden. Jesus sagt einmal von seiner ganzen Sendung: Ich bin gekommen, dass Menschen das Leben und volle Genüge haben sollen. Und deshalb singen wir miteinander das Lied Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, 53, die Verse 1 bis 3. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir sind oft ganz niedergedrückt, weil die Finsternis solch eine Macht hat in unserem Leben. Und uns fehlt die Freude, weil wir nichts von diesem neuen Leben darstellen können. In unserem Leben ist so viel wund und krank, und du siehst jetzt bei jedem von uns in all diese unheimlichen Tiefen hinein, und vor dir ist nichts verborgen. Herr, und wir wollen das vor dir bekennen, dass wir deine Gaben verunehrt haben und dieses kostbare Leben, das du uns anvertraut hast, so oft zerstören und in die Tiefe ziehen. Lass uns heute erleben, dass du frei machst, dass du Fesseln sprengst, dass wir neue Menschen werden, nicht dass wir nur von dir reden und von deinen Gaben, sondern dass das in unserem Leben ein Ereignis wird. Wecke du in uns dieses neue Leben, mach du uns zu deinen Kindern. Herr, wir wollen hören auf dein Wort. Gib, dass wir es fassen können, dass es Frucht trägt. Amen. Wir wollen in der Stille weiter beten. Herr, wir rufen zu dir nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Ich glaube an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, der gelitten hat unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzt er zu Rechten Gottes, seines allmächtigen Vaters, von dannen er wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Leibes und ein ewiges Leben. Amen. Dass wir ab und zu in unseren Gottesdiensten eine Taufe haben, das soll uns daran erinnern, dass Gott der Herr bei uns feste und klare Verhältnisse haben will. Und es ist eine schreckliche Pervertierung des Glaubens, wenn wir in unserem Leben nie gewiss werden. Wenn wir es in den großen Belastungsproben, in den Ängsten, wenn es zum Sterben geht, wenn wir es dann nicht wissen, fest wissen, dass er bei uns ist, dass er uns trägt, wenn wir einem Kind die Hand auflegen und ihm das zusprechen, dass der lebendige Gott wolle ihm ein gnädiger Gott sein, dann ist das ein Angebot, eine Chance, die man ergreifen kann. Man kann getauft sein und zur Hölle fahren, das wissen wir. Aber wir wollen heute von diesem großen Wunder hören, dass Gott das nicht will, sondern dass er sich verpflichtet, ich will mich von dir finden lassen. Liebe Eltern, liebe Paten, machen Sie das Ihrem Kind groß. Leben Sie Ihrem Kind Glauben vor, Vertrauen, Geborgenheit in Gott. Dazu schenke Ihnen er Weisheit und Geschick. Und so möchte ich Sie nun als Eltern und Paten fragen, wollen Sie, dass dieses Kind auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft werde? Und wollen Sie, dass Ihre dazu beitragen, dieses Kind auf diesen lebendigen Herrn hin zu erziehen? So antworten Sie miteinander, ja und Gott helfe mir. Nun am Ende der Epiphanienzeit, das Lied noch singen, 46, Herr Christ, der einig Gottsohn, 46, Verse 1 bis 3 und 5. Nun ist das heute eine besondere Sache, dass wir mal wieder am richtigen Predigtext sind. Ich glaube, es ist bald ein Jahr her, dass wir von der normalen Reihe abgeirrt waren. Verschiedene haben gemeint, das sei so, dass man seine Schleckereien sucht. Im Gegenteil, es gibt eine Schleckerei in unserer Kirche, dass wir nur über bestimmte Predigtexte predigen. Und deshalb nehme ich gerne Reihen, wo wir dann einfach nacheinander ungekürzt das Bibelwort auslegen. Aber nun die nächsten Sonntage, bis wir zu einer neuen Reihe kommen, also den richtigen Predigtext, der überall heute dran ist, im Anhang unseres Gesangbuches, Seite 84, 2. Petrus 1, Vers 16 bis 21. Der zweite Petrusbrief setzt sich ganz stark mit dieser Gefahr der Gemeinde auseinander, dass Irrlehrer die Gemeinde zerstören. Ich weiß eigentlich nicht, wer das behauptet hat. Im Neuen Testament werde das geduldet, dass man in den wesentlichen Meinungen über Jesus Christus verschiedener Meinung sein könnte. Genau das Gegenteil ist richtig. Deshalb hat auch die Theologie an dieser Stelle eingesetzt und behauptet, der Brief sei vielleicht gar nicht von Petrus. Ich halte das für einen Trick, wo man diese Aussage abschwächen will. Und deshalb hören wir den Predigtext 2. Petrus 1, Vers 16 bis 21. Wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit Jesus waren auf dem heiligen Berg. Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern von dem Heiligen Geist getrieben haben Menschen im Namen Gottes geredet. Herr Jesus, deshalb sind wir auch jetzt so auf deinen Geist angewiesen, dass du mit uns redest. Amen. Dort unten auf der Halbinsel Sinai, wo jetzt diese Truppenentflechtung im Gang ist, da hat vor 130 Jahren ein junger 29-jähriger Wissenschaftler eine Expedition unternommen. Er war eine Spitzenkraft an den Universitäten Europas zum Entdecken unentzifferbarer Handschriften. Bei Tag konnte er nicht reisen, die Hitze war unerträglich. 12 Tage lang ritt er dort über diesen wilden Nubt el-Butra-Pass und über dieses tief eingeschnittene Tal Wadi Mahara und erzählt das ausführlich, die schrecklichen Abenteuer, bis er dort ans Katharinenkloster kommt. Und er schreibt seiner Braut einen Brief und sagt in diesem Brief: Es ist entsetzlich, an den schönsten Örtern der Welt lebt der Mensch mit seiner Jämmerlichkeit und mit seiner Scheußlichkeit. Wenn ich militärische Gewalt hätte, dann würde ich dieses Lumpengesindel von Menschen über die Mauer werfen. Dieser Freiherr von Tischendorf suchte dort unter diesen Mönchen etwas, was die nicht begriffen haben. Und er fand es dann bei seiner ersten Expedition im Papierkorb und der Abt Kyrill stand daneben und lachte ihn aus, als er diesen großen Pergamentbögen glattstrich. Er suchte alte Bibelhandschriften. Er wollte möglichst weit zurück und die ältesten in dieser Welt noch erreichbaren Bibelhandschriften sammeln. Da hat dieses Lumpengesindel von München kein Verständnis dafür gehabt, für diesen Schatzgräber, dass es Menschen gibt, die so nach der Bibel suchen, denen das so wichtig ist. Oder ich denke an einen anderen Mann aus der Geschichte. Er war aus höchstem Adel. Sein Stiefvater war österreichischer Generalfeldmarschall. Und er hat um seines Glaubens willen, weil er böhmisch-mährische Flüchtlinge in seiner Grafschaft aufgenommen hat, aus Liebe über Jahrzehnte hinweg seinen sächsischen Heimatboden nie mehr betreten dürfen. Er hat darunter gelitten unter dem Heimweh, das wissen vielleicht nur Vertriebene. Aber dieser gleiche Mann hat gesagt, mir ist nicht um 1000 Welten, um 1000 Welten nicht, aber um dein Wort zu tun. Es gibt eine kostbare Sache in der Welt, um die lohnt es sich zu kämpfen und zu ringen und zu suchen und zu forschen, die Bibel. Und das war Nikolaus Ludwig Reichsgraf von Zinzendorf. Und auch in unseren Tagen erleben wir, dass Menschen so gepackt sind von der Botschaft der Bibel. Wir wollen es nicht verschweigen, dass in der gleichen Zeit es viele Menschen gibt, die gerade heute sagen, ach die Bibel. Und dann reden sie von dem, was sie nicht verstehen. Und sie reden von dem, was ihnen ein Ärgernis ist in ihrem Begreifen. Und ich möchte heute helfen zum Verstehen, zur Freude an der Bibel. Stehen in der Bibel so große Worte drin von Menschen, die das entdeckt haben, was es bedeutet, dieses Wort Gottes zu haben. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute kriegt, wie einer, der im Lotto gewinnt. Haben Sie so Freude in der Bibel? Ich glaube kaum. Das müssen Sie lernen. Dazu soll heute dieses Wort an uns dienen. Der Petrus als Apostel schreibt hier in der Erwartung seines nahen Todes. Er macht hier gleichsam seine letzte Verfügung und er ordnet nicht seine Geldsachen, sondern er sieht über der Gemeinde die große Not, dass sie dieses Wort Gottes in seiner Schönheit, in seiner Leuchtkraft nicht mehr schätzen. Dass sie alles andere auf den Leuchter erheben, aber dieses Wort auf die Seite schieben. Und deshalb stellt er in dieser letzten Verfügung, die wir heute als Predigtext haben, vielleicht mir zulieb sind es 3 Punkte heraus. Diese 3 Punkte möchte ich nun in den Mittelpunkt unserer Predigt stellen. Es geht nicht um Spekulationen, sondern um Ereignisse. Das ist der erste Punkt. Es geht nicht um Spekulationen, sondern um Ereignisse. Vielleicht ist das eine Eigenart von uns Menschen, dass wir alle in Glaubensdinge im Nu, im Spekulieren sind. Wenn wir mit unseren Konfirmanden diskutieren, da läuft das. Wenn wir einmal unserer Fantasie freien Raum lassen, wie das alles sein könnte mit den Glaubensdingen und mit Gott und wenn ich Gott wäre und wie wir alles machen würden, unsere Gedanken sprießen und wir haben alle möglichen Ideen. Kein Wunder, dass es in der Welt eine Vielzahl von Religionen gibt. Es gibt sogar in der Welt eine Vielzahl von christlichen Meinungen und von Theologien. Und wir brauchen vielleicht solche Meinungen und solche Ideen, die wir haben. Wir nennen sie ja heute gerne Ideologien, solche utopischen Gedankenbilder, die unserem Leben einen Sinn geben. Georg Picht sagte einmal, der Mensch heute könnte nur mit einer Utopie leben. Wir müssen eine große Vision haben, eine Schau, wofür sich zu leben lohnt. Und unsere jungen Leute, die beschäftigen sich ernsthaft mit dieser größten Utopie dieses Jahrhunderts und des Vorigen, die Karl Marx aufgestellt hat. Eine Utopie des Weltfriedens und der sozialen Gerechtigkeit. Und es gibt alle möglichen Formen von Gedankenbildern, die wir haben, für die wir uns begeistern können. Und kein Wunder, dass auch der christliche Glaube und die Bibel dazu anleitet, dass Menschen ihre Bilder entwickeln, ihre Gedanken. Aber gegen das verwahrt sich der Apostel Petrus. Und man verwundert sich eigentlich, warum er hier so hart redet. Er sagt, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt. Ich rede nicht von kühnen Gedankenbildern, die alle etwas Richtiges in sich tragen. Es geht mir überhaupt nicht um Gedanken. Es geht mir nicht um Ideen. Sonst geht mir um Tatsachen, um Ereignisse, um Fakten. Und da spricht die ganze Nüchternheit dieses Apostels. Wenn wir dann weitergehen auf das nächste Kapitel, da begründet er das noch einmal, warum er so skeptisch ist und so kritisch ist gegen diese klugen Fabeln, gegen diese kühnen Gedankenbilder. Und er sagt, das sind Brunnen ohne Wasser, Wolken vom Windwirbel umgetrieben. Wir erleben das immer wieder bei unseren Diskussionen, wenn wir heute zusammensitzen, dass wir kühne Pläne entwerfen können. Und wen von uns hat das nicht schon fasziniert, wenn wir darüber reden, wie in der Welt Frieden gemacht werden soll und wie man die Reichtümer der Welt besser verteilen kann. Und wenn wir über all diese Nöte reden und unsere Gedanken entfalten, dann wird, wenn der Apostel Petrus dazwischen treten könnte, er immer nur sagen, Brunnen ohne Wasser. Na, was meinst du, Brunnen ohne Wasser? Und dann fährt er fort, sie reden stolze Worte, da nichts hinter ist, und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die im Irrtum wandeln. Sie versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Ihr redet über die Schönheit der Liebe, und ihr könnt nicht mal eure Eltern lieben. Ihr könnt nicht mal mit eurem Nächsten Frieden halten. Deshalb sind diese Ideologien so falsch. Ihr redet über eine neue Welt und könnt nicht mal euer altes Leben neu ordnen. Das sind Brunnen ohne Wasser. Man kann drüber reden. Und das sind doch nur kühne Traumbilder. Und deshalb sagt der Petrus, was wir euch aufgeschrieben haben, das ist ein Vermächtnis, seine letzte Verfügung. Das ist ein Ereignis. Das wollen wir euch hinterlassen. Die Person Jesu Christi, der mir, so erzählt Petrus, in meinem Leben in den Weg getreten ist. Als er dort am See Genezareth saß und seine Netze geflickt hat und als Jesus mit ihm redete. Und wie sie nicht über den Kaiser in Rom gesprochen haben und dieses Imperium Romanum und den Weltfrieden, sondern wie es um ganz direkte, persönliche Dinge ging. Und wie dieser Petrus, und das kann man nicht erklären, über diesem Gespräch mit Jesus plötzlich erschrickt, weil er sieht, was Sünde in seinem Leben ist. Und der Petrus sagt, wir haben nicht kluge Fabeln erzählen wollen. Wir wollten nicht mit euch übers Christentum an sich und übers Abendland reden und über die Welt und über Europa und über den Orient. Wir wollten euch das Faktum sagen, dass Jesus, der Heiland der verlorenen Menschen, euch nachläuft und dass ihr ihn finden könnt in eurem Leben und dass sich das ereignet. Das war mein erster Punkt. Nicht kühne Spekulationen, sondern Ereignisse. Darum geht es in der Bibel. Und Menschen, die das entdeckt haben, die kommen von diesem Bibelwort nicht mehr los, weil sie nüchtern geworden sind und nicht den kühnen Spekulationen nachlaufen, sondern dort ihrem Leben nachgehen. Und wo sie die Bibel aufschlagen, auf einmal merken sie, dass deshalb die Enttäuschung natürlich an der Bibel von vielen Menschen verständlich ist. Man kann die Bibel nicht verwursteln in seinen Gedankenbildern, sondern da geht es immer nur um eine Sache. Als der Petrus nachher vor dem Hohen Rat auftritt und sagt, es gibt in der ganzen Welt keine Lösung, keine Ideologie, kein Plan, als allein die Person Jesu Christi, der Menschen begegnet. Und dadurch wird die Welt neu. Eine kühne Herausforderung, aber das letzte Vermächtnis dieses Apostels, das er seiner Gemeinde mitgibt und möchte das ihnen so jetzt weitergeben, sind sie dort auch schon zu dieser Begegnung mit Jesus gekommen über der Bibel, die Petrus so wichtig war. Oder lesen sie nur die Bibel, weil sie sagen, ich möchte ein bisschen was für meinen Traum von der schönen Welt und vom schönen Leben und vom Guten im Menschen suchen. Nein, Die Bibel ist nur ein Zeugnis von dem Ereignis, dass Jesus heute Menschen begegnet, dass er eine Person ist und dass man ihn finden kann. Das Zweite, was Petrus wichtig ist, dieses biblische Wort gibt Antwort auf alle Lebensrätsel. Gibt Antwort auf alle Lebensrätsel. Das ist eine kühne Formulierung. Wir sind heute voll von Fragen. Das ist meistens so, wenn man zusammensitzt, sagen wir, wir wollen Fragen besprechen. Darf ich auch meine Fragen loswerden? Junge Menschen sagen heute, gerade beim Konfirmandenunterricht, das Wichtigste ist mir natürlich, dass ich fragen darf, kritisch nachhaken darf. Und so viele sagen, meine Fragen sind nicht beantwortet worden. Und es gibt tatsächlich viele Fragen, die ungelöst bleiben. Warum liegt der Mann jetzt da drunten im Krankenhaus im Sterben und nicht ich? Warum hat der so eine schwere Lebensführung? Wollen uns offen sagen, wir können keine vordergründigen Antworten geben. Leichte, oberflächliche, billige Antworten. Es bleibt viel rätselhaft. Aber jetzt fängt es an, dass ich sage, das Wort Gottes gibt eine Antwort. Da heißt es, wir haben desto fester das prophetische Wort und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Ich kann mir denken, der Petrus, so wie er Fischer war am See Genezareth, hat in seinem Leben viele unlösbare Fragen gehabt. Und diese Rätsel haben ihn umgetrieben. Warum, wieso, die Härte meines Berufs, mein Leben überhaupt, die Sinnlosigkeit dieser Welt. Und auf einmal hat er entdeckt, dass das, was der Jesus sagt, fahre hinaus auf den See, wirf deine Netze aus. Und dachte, das Wort ist ja verrückt, kann doch gar nicht sein. Hoffentlich denken Sie so, wenn Sie Bibel lesen, das ist verrückt. Sonst haben Sie die Bibel nicht begriffen. Das biblische Wort, das Reden Gottes ist für unser Begreifen immer nicht verstehbar, höher als alle Vernunft. Auf einmal merkt der Petrus, dieses Wort stimmt und dieses Wort geschieht und so wird es. Und auf dieses Wort kann man sich verlassen. Und wenn er auch anfangs die Antwort auf so viele Rätsel seines Lebens nicht bekommt, so kann er doch bald, nachdem er nur kurze Zeit mit Jesus gelaufen war, sagen, als Jesus sagt, wollt ihr nicht auch weggehen, die anderen Leute, die wollten ja auch nichts von Jesus wissen. Da sagt der Petrus, Herr, wohin denn? Wohin denn? Er könnte ja wieder zurück in seinen Beruf gehen oder er könnte eine steile Karriere erklimmen. Der Petrus sagt, nein, das doch nicht. Sondern ich kann jetzt bloß noch dorthin gehen, du hast Worte des ewigen Lebens, wo dieses prophetische Wort von dir mich hinführt. Und da wird's in meinem Leben einzig langsam hell. Da kriege ich ein Licht hinein, so viel in meinem Leben noch dunkel ist, weil ich langsam von diesem großen Ziel her, von deiner Ewigkeit her, diese Welt verstehen kann. Weil du mir versprichst, du gehst mit mir. Und selbst wenn Schweres geschieht, er hat selbst in der Passionsnacht nicht mal ganz durchhalten können, da sind ihm die Nerven durchgegangen. Dieses Schauen auf dieses Wort Gottes, mit dem man sich genügen lassen kann. Und von dem her alle Rätsel hell werden. Sie kennen sicher die bekannte Geschichte, wie dort in Unna, in dieser großen Pest im 16. Jahrhundert, Philipp Nikolai die ganze Nacht auf ist, wie draußen vor seinem Pfarrhaus die Pestkarren knarren vorbeiziehen und er immer wieder ans Fenster tritt und sieht, wie Tote um Tote hinausgefahren werden. Und das ist nur noch vergleichbar, so wie mir neulich eine Mutter erzählte, wie sie auf der Flucht an den Kinderwägen vorbeigekommen sind, dort in Schlesien, wo die eingefrorenen Babys drin lagen. wenn man so an dieser letzten Sinnlosigkeit des Lebens steht. Da hat Philipp Nicolai niedergeschrieben, dadurch forschte ich die Schrift. Verstehen Sie? Keine vordergründige menschliche Antwort mehr. Bloß noch, Gott, was sagst du mir für unser Leben, wo ich selbst ein solcher Todeskandidat bin? Wir haben desto fester das prophetische Wort, ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und ich würde selber einem solchen Philipp Nicolai gegenüber zynisch sagen, meinst du wirklich, dass das Bibelwort jetzt eine Antwort geben könnte? Und in jener Nacht hat er dieses Lied gedichtet vom Morgenstern. Von dieser Stelle aus. Wie schön leuchtet der Morgenstern in der Todesnacht. Weil das Wort Gottes, unseres Gottes, redet im Dunkeln unserer Welt. Und ich kann das Ihnen nur so weitergeben, lesen Sie in der Bibel. Weil Gott mit Ihnen redet. Und noch ein letztes, mit unseren irdischen Augen können wir das Geheimnis des Bibelwortes nicht fassen. Also, wir haben drei Punkte herausgegriffen, warum die Bibel so wichtig ist. Und vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass ich mit Ihnen gar nicht gestritten habe, ob Sie irgendwelche Rätsel in der Bibel nicht annehmen oder annehmen. Mir geht es jetzt nicht um Randdinge in der Bibel, mir geht es ums Zentrum. Und wenn Sie das Zentrum verstanden haben, verstehen Sie auch die Randdinge. Es geht um ein Ereignis, nicht um Spekulationen. Es geht in Ihrem Leben um eine Begegnung mit Christus. Das wird in der Bibel bezeugt, nichts anderes. Viele Fragen dieser Welt bleiben unbeantwortet. Das Zweite, dieses Wort redet im Dunkeln, in den Rätseln unseres Lebens. Und das Dritte noch, wir können es mit unseren irdischen Augen nicht fassen. Wie viele Menschen wenden sich von diesem Wort der Bibel immer wieder ab und sagen, es bedeutet mir nichts. Gerade in unseren Tagen ist vielleicht der Zwiespalt so richtig krass. Bis hinein in unsere christlichen Jugendgruppen, die einen höhnen überheblich und sagen, hier wollen wir wieder mit der Bibel kommen, und die anderen sagen, die Bibel ist heute für einen jungen Menschen das Attraktivste, was es gibt. Und das ist ja bezeichnend, dass dieser Widerspruch sich nicht auflösen lässt, dass das so stehen bleibt. Mit unseren irdischen Augen sehen wir nichts. Wie viele Menschen haben in der Bibel gelesen und haben sich an dieser Bibel tot geärgert, ihren Hass geschürt. Sie haben gesucht und nichts gefunden. Und dann sagt der Apostel Petrus, ihr müsst auf eins achten, an diesem Bibelwort hängt in einer merkwürdigen Verbindung Gottes Geist, der wirklich Erweckungen schafft und der ganz neue Impulse in dieses Leben hineinbringt. Das hat er selbst erlebt am Pfingstfest, als sie oben auf dem Tempel standen. Und plötzlich, sie hielten eine Predigt. Ich habe auch schon geschlafen in der Kirche. Und Sie sicher auch. Jetzt müssen Sie wieder aufwachen. Hoffentlich sind Sie wieder da. Also, es gibt also auch in einer Predigt das, dass man einschlafen kann und dass man nicht bei der Sache ist. Aber es gibt das andere, dass dieses Wort, das hier ausgelegt wird, plötzlich an einem Menschen viel tiefer wirkt, als wir es können. Und dass einer plötzlich sagt, ich war in meinem Leben untröstlich. Mir haben alle lieben Leute versucht zu trösten. Aber jetzt hat dieses Wort mich getröstet. Ich kann es nicht erklären. Oder bei diesem Pfingstfest, dass plötzlich Menschen, die vorher sagten, ja nun, wir sind doch fromm, auf einmal merken, dass ihr Gott einen heiligen Anspruch auf ihr Leben hat. Und dass sie sich ganz bekehren und die Herrschaft Gottes annehmen in ihrem Leben. Das können wir doch nicht machen. Wir stehen doch immer wieder bei unseren eigenen Kindern oder bei unseren Freunden vor dieser schwierigen Tatsache, dass wir einem anderen den Glauben nicht vermitteln können. Und dann sagt Petrus, achtet darauf, wo ihr dieses Bibelwort, dieses prophetische Wort Gottes weitergebt, da geschieht das, dass Gottes Geist dieses Wort erfüllt, denn so war es schon, wie es geschrieben wurde. Das ist nicht nur, dass Menschen ihre Gedanken niedergeschrieben haben, sondern Gottes Geist hat Menschen getrieben. Und deshalb ist dieses Bibelwort lebensschaffendes Wort. Und deshalb gibt es immer wieder neue Bewegungen, neues Leben. Deshalb gibt es das, dass Menschen, deren Leben ganz zerstört ist und zerbrochen ist, Menschen, die kalt sind vor Hass, plötzlich von diesem Wort Gottes aufgeweckt werden zu tätiger Liebe. Deshalb gibt es, dass das ablehnende Menschen, die nicht nach Gott fragen, von diesem Bibelwort erreicht werden. Ich habe nun einfach Furcht, dass wir dieses Bibelwort verfälschen in eine christliche Ideologie. Dass wir Christentum daraus machen, bitte nicht. Das war das Vermächtnis des Petrus. Dass wir aus diesem Bibelwort eine Lehre von der Kirche machen und viel von der Kirche reden. Nein, dieses Wort Gottes wollen wir weiter sagen. Weil dieses Wort Gottes Verheißung hat, dass es wirken kann. Amen. Und nun singen wir, in dir ist Freude in allem Leide. 288 zu einem schönen Posaunensatz, 288 beide Verse. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du nicht schweigst, sondern redest und dass wir deine Gedanken wissen können und deine Pläne mit uns. Es muss nicht immer dunkel bleiben um uns her. Unser Leben bleibt nicht sinnlos und die Rätsel müssen uns nicht weiter bedrücken, weil du uns das überall in deinem Reden versichern willst, dass du da bist und uns dein Fürchte dich nicht zurufst. Herr, schließe du uns jetzt dein Wort auf, wo wir es suchend lesen, wo wir selbst danach verlangen, eine Begegnung mit dir zu haben. Und lass uns dann von dieser Begegnung mit dir her auch all das erfahren, was dieser Petrus erfahren hat. Dass du ein ganzes Leben prägen und neu machen kannst, dass es alles Ereignis wird, was die Väter erlebt haben mit deinem Wort. Herr, bewahre uns davor, dass wir nur über dein Wort reden. Nein, erwecke du uns, dass wir rechte Hörer werden und aus dem Hören diese neue Tat erwächst, dass du selbst unser ganzes Leben umgestalten kannst. Und wir bitten dich darum auch in unserem Gemeindeleben, dass viele Menschen dieses Wort wieder hören, hier in unserer Gemeinde, und von dort her neue Hoffnungen, neue Freude gewinnen. Erwecke du in deiner Gemeinde, in deiner Kirche, weltweit, wieder die Predigt deines Wortes, dass es Erweckung müder Gemeinden gibt, dass in der Evangelisation Menschen zum Glauben kommen, dass in Forschung und Theologie Studenten und Schüler erkennen, welch ein großes Geheimnis um dein Wort ist und wie reich du uns damit beschenkst. Herr, lass uns immer mehr dazu wachsen und gib uns auch das Geschick, wenn wir es weitersagen. Dort bei den Kranken, bei denen, die jetzt nicht unter uns sein können, bei den jungen Menschen, bei den Ablehnenden um uns her, dass wir reden können, getrieben von deinem Heiligen Geist, dass es Frucht wirkt, die bleibt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann singen wir noch den 8. Vers vom Lied 53. Konzert ist am nächsten Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst. Präludium Fuge in S-Dur von Johann Sebastian Bach. Wir haben drüben auf dieser Seite drei Schriften ausgelegt. Wir machen das ja immer so auf einen Schwung. Wir halten hier keine Buchhandlung, aber wichtige Dinge, da weisen wir Sie drauf hin. Da ist es erfreulich, der offene Abend hat ja früher dieses Buch Zweierschaft herausgegeben in einem günstigen Sonderdruck zu den Selbstkosten, das ja für viele von uns eine tiefe Bedeutung hatte. Und sie haben nun ein zweites Buch herausgegeben von Bürki, Im Leben herrschen. Dieses Buch, ich bin jetzt mittendrin, ich lese das morgens nach meiner Stille, immer ein Abschnitt, hat mich ganz tief getroffen. Und ich glaube, dass das in Ihrem Leben sicher genauso eine tiefe Wirkung haben kann. Das ist kein Traktat und keine Missionsschrift, sondern für Leute, die Christen sein wollen, eine ganz wichtige Hilfe zum Entdecken des Lebens. Liegt auf dieser Seite genügend Exemplare drüben. Sie können es aber auch im Laufe der Woche noch im Pfarrhaus drüben holen. Eine Schrift auch noch über die Mission, Frage der Ökumene und Mission, und noch der Bibellesezettel. Wenn Sie nach dieser Predigt sagen, ich möchte eine Hilfe haben zum eigenen Bibellesen, nachdem hier viele in der Gemeinde nach diesem Bibellesezettel lesen mit den Erklärungen,